Wir danken dir, Herr, dass du uns zutraust, dein Wort zu verstehen. Du hast das über die Jahrhunderte bewahrt. Du hast die Übertragung bewahrt, die Übersetzung bewahrt, sodass wir wirklich dein Wort lesen können. Dass deine Kraft und deine Macht im Wort zu finden ist, wenn wir es gemeinsam anschauen oder allein. Und so bitten wir dich, dass er heute so ist, dass dein Wort zu uns sprechen kann. Nicht irgendwas, sondern deine Gedanken, die du für uns hast. Amen. Wir gehen ja durchs Johannesevangelium und sind jetzt im Kapitel 16. Die ersten vier Verse haben wir das letzte Mal schon gehabt. Und heute ist es ein Text, der über den Heiligen Geist spricht und der vor allem darauf eingeht, was tut der Heilige Geist der Welt gegenüber. Und damit wir einen Gesamtblick haben, möchte ich heute dann auch noch einen zweiten Text dazu nehmen, aus Römer 8, der den Schwerpunkt hat, was tut der Heilige Geist für uns als Christen. Und die werden wir hintereinander anschauen, mit 3 und 4 Punkten, sodass wir einen Gesamteindruck haben vom Werk des Heiligen Geistes. Ich bin nicht so ein emotionaler oder empfindsamer Mensch, dass ich euch jetzt große Gefühle schildern könnte oder so. Ich werde es ein bisschen analytischer angehen, aber folgt einfach dem, was das Wort uns sagt, und das, der Herr wird in euer Herz sprechen und nicht ich. Meine Kindheit war ja katholisch und da spielt der Heilige Geist ganz wenig Rolle. Das war so zu Pfingsten irgendwas mit einer Taube und so den Eindruck, den wir gehabt haben, das ist was für später, wenn ihr größer bist, so zur Firmung wird es dann interessant. Und das Einzige, was ich noch vom Heiligen Geist weiß, ist das, was meine Mutter immer gesagt hat. Wenn irgendwer was angestellt hat im Haus und es haben die Kekse gefällt oder es war irgendwas kaputt und keiner von den Kindern weiß, dann hat sie immer gesagt, so richtig krantig, hat sie gesagt, aber was, der Heilige Geist oder was? Das war so ihr Spruch. Und das war so mein Eindruck. Der Heilige Geist ist irgendwas Unsichtbares. Das stimmt sogar. Aber das etwas tut, was man nicht verstehen kann. Und dann ist es jetzt schön, dass in der Bibel doch tatsächlich sehr konkrete Dinge stehen, die der Heilige Geist tut. Und da möchten als erstes jetzt den Anfang von unserem Text lesen, aus Johannes 16. Wie gesagt, in dem Kapitel jetzt hauptsächlich darum, was tut der Heilige Geist mit der Welt. Da möchte ich 3 Punkte machen. Und in einem zweiten Abschnitt schauen wir dann Römer 8 an, was tut der Heilige Geist in und für uns Christen. Gut, ich lese ab 5. Jesus spricht zu seinen Jüngern eben: Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern, weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch, ich sage euch die Wahrheit: Es ist nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht wegziehe, gehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von der Sünde und der Gerechtigkeit und von Gericht. Von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von der Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das sind jetzt die ersten 3 Punkte, die ich da hauptsächlich machen möchte. Der Heilige Geist wird da als Tröster bezeichnet oder als Beistand. Das griechische Wort ist Paraklet. Das ist ein Ermutiger, einer, der jemanden zur Seite steht, der was Schwieriges zu tun hat. Den gibt es auch bei Gericht zum Beispiel. Das ist der Anwalt. Du bist angeklagt, aber du hast keine Ahnung vom Gesetz und du stehst jetzt vom Richter. Aber neben dir steht der Anwalt. Der kennt sich aus mit dem Gesetz und der steht dir bei. Mit Fachwissen, mit Emotion. Das ist der Paraklet, der Tröster. Und was tut er da? Er überführt die Welt. Und überführen ist ein Wort, mit dem fangen wir nicht so viel an. Und was ich immer mache, wenn ich in der Bibel so ein Wort finde, das ich nicht so richtig fassen kann, dann schaue ich, das heißt Elekho, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber ich kann nachschauen, wo das gleiche Wort noch gebraucht wird. Da gibt es solche Tabellen, wo das drinsteht. Und ich habe euch da 2 Verse aufgeschrieben, Matthäus 18, 15 und Johannes 8, 9 bis 11, wo dieses Wort auch verwendet wird, überführen. Und das sehen wir, dass es bedeutet, überzeugen, öffentlich richtigstellen, ermahnen, aufplatteln. Ja? Das erste Wort, was wir dort haben, ist, wenn du zu deinem Bruder gehst und ihn davon überzeugst, dass er wirklich etwas Schlechtes getan hat und dass er bereuen soll. Das ist in Matthäus 18. Ihr kennt den Vers vielleicht. Wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du einen Bruder gewonnen. Das heißt, der überführt wird, der muss dann zugeben, ja, das stimmt, es ist so. Ja? Und in Johannes 8, das ist die Frau, die des Ehebruchs angeklagt wird, da fragt dann Jesus, nachdem alle die Steine haben fallen lassen, weil er gesagt hat, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein, sagt dann Jesus, ist da keiner mehr, der dich anklagt? Und sie sagt, keiner. Und er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Das sind auch diese Wörter. Ja? Überzeugen, öffentlich richtigstellen, ermahnen, bloßstellen. Und die Welt, Kosmos, ist da jetzt nicht die Schöpfung gemeint, sondern die Weltordnung, das menschliche Gesellschaftssystem, das menschliche Wertesystem und die Strukturen. Und das ist die Aufgabe, die erste da des Heiligen Geistes, dass er diese Welt überführt von drei Dingen. Und die schauen wir uns jetzt an. Das erste, aufgezählt sind sie im Vers 8 eben. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und dann erklärt er im Vers 9, unser erster Punkt, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Auch dieses Wort dort Sünde ist uns bekannt. Im Griechischen steht dort Hamartia, das ist die Zielverfehlung. Und was ist die Sünde der Welt? Was ist die Zielverfehlung? Nicht, dass sie eigensinnig sind, dass sie schlimm sind, was wir alles auch sind, dass sie auf sich schauen, sondern dass sie das Ziel verfehlen, wenn sie nicht an Jesus glauben. Ist doch interessant. Da könnten stehen, jetzt sind lauter Sachen, die die Welt falsch macht, die der Sünder falsch tut. Aber das, was die Sünde ist, dass man nicht an Jesus glaubt. Alles andere sind nur Folgen davon. Jesus sagt in Johannes 14, wir haben das Kopf vor zwei Kapiteln, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, wenn du ein guter Mensch bist, wenn du dich zusammenreißt, aber du Jesus nicht kennst oder ablehnst, dann hast du auch das Ziel verfehlt. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Da stehen nicht irgendwelche schlechten Sachen, die wir machen, sondern die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an Jesus glaubt. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und das sieht die Welt natürlich überhaupt nicht. Und deswegen überführt sie der Heilige Geist davon. Wenn der Heilige Geist wirkt durch unser Leben, dann überführt er die Welt, dass sie das erkennt. Das kann nur der Heilige Geist, kann an Menschen sagen, dass es eine Sünde ist, nicht an Jesus zu glauben. Wenn du das rundum mal deinen Nachbarn erzählst, einfach so, können die das nicht annehmen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, dass er die Welt von dieser Sünde überführt, dass sie nicht an Jesus glauben. Wenn das passiert in deinem Umkreis und das jemand versteht, dann sag Halleluja, der Heilige Geist hat gewirkt. Das Zweite, wovon der Heilige Geist die Welt überführt, ist von der Gerechtigkeit. Was ist damit gemeint? Gerechtigkeit ist, dass man untadelig oder ohne Vorwurf ist, was niemand von uns schafft, oder dass man gerecht gemacht wird, gerechtfertigt wird, dadurch, dass jemand anders bezahlt hat. Wir wissen, dass Jesus uns gerecht macht, so wie wir gar nicht selbst gerecht sein können. Und wie überführt der Heilige Geist die Welt von dieser Gerechtigkeit, für die sie ja auch überhaupt keinen Blick und kein Verständnis hat? Er überführt sie, Jesus begründet da, weil Jesus zum Vater geht und ihn wir nicht mehr sehen. Da wird zuerst einmal mir den Kopf gekratzt, was hat das mit Gerechtigkeit zu tun? Die Auferstehung ist es. Die Auferstehung überführt die Welt davon, dass es auch Gerechtigkeit gibt. Die Auferstehung ist der Beweis, dass Jesus wirklich gerecht ist. Er ist auferstanden, weil er ohne Sünde ist, weil er rein ist. Er hat keine Sünde, er hat das Ziel nicht verfehlt, deswegen ist er auferstanden. Und wenn ihr drüber nachlesen wollt, ich habe euch das still aufgeschrieben, das ist ein ganzes Kapitel, in 1. Korinther 15 wird eben erklärt, dass Jesus der Erstling der Entschlafenen ist, also der erste Gestorbene, der wirklich auferstanden ist, und dass er der neue Adam ist. Das hat der Heilige Geist getan. Und nur er kann die Welt davon überführen, dass das die Gerechtigkeit ist, die wir brauchen. Und das Dritte, wovon der Heilige Geist die Welt überführt, ist vom Gericht. Und begründet wird das da, weil der Teufel schon besiegt ist. Jesus spricht ja von seinem Tod zu seinen Jüngern. Er kündigt das jetzt ja an. Und erinnert euch vielleicht an die Predigt, das war genau zu Ostern, Johannes 12, über das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Und wenn es nicht stirbt, dann bleibt es allein. Aber wenn es dort stirbt in der Erde, dann bringt es große Frucht. Und am Ende von dieser Aussage, ich kann euch das nochmal vorlesen, Johannes 12, ab Vers 31, sagt dann Jesus: Jetzt ist das Gericht dieser Welt und jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies sagte er, um anzudeuten, welchen Todes er sterben würde. Das heißt, durch seinen Tod, durch das Gericht, das an Jesus vollzogen worden ist, hat er für uns den Satan besiegt. Und deswegen ist dieses Gericht, das an Jesus vollzogen worden ist, ist für uns eine Befreiung und ist der Sieg über den Satan gewesen. Jesus hat das vorher gewusst und ganz klar gesagt. Und auch das kann nur der Heilige Geist der Welt sagen, dass der Jesus, der am Kreuz gestorben ist, dass das nicht das Scheitern von einem Revolutionär war, dass er da nicht eingefahren ist, dass ihm da nicht was passiert ist, sondern dass das der Sieg über den Satan war. Das kann auch die Welt nicht begreifen. Wenn ihr mit euren Bekannten redet, dann werdet ihr merken, die können das nicht begreifen. Und wenn sie es doch begreifen, dann weil der Heilige Geist in ihr Herz spricht. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Das sind die Dinge, von denen können wir die Welt nicht überzeugen. Wir können das nicht. Der Heilige Geist kann das durch unser Leben, wenn wir Gnade haben. Und die drei Begriffe, die kann man auf uns auch anwenden. Ja? Man kann sagen, unsere Sünden können uns durch Jesus vergeben werden. Dass wir seine Gerechtigkeit geschenkt kriegen und dass wir deshalb im Gericht freigesprochen werden. Die drei Begriffe lassen sich auf uns anwenden. Unsere Sünde kann uns nur durch Jesus sein Werk vergeben werden, dass wir Gerechtigkeit geschenkt kriegen, die wir nicht selber haben, und dass wir dadurch von dem Gericht freigesprochen werden. Das wäre also der erste Teil. Ich lese jetzt noch in Johannes 16 fertig. Noch vieles habe ich euch zu sagen, sagt Jesus, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nehmen wird und euch verkündigen wird. Was tut der Heilige Geist jetzt für uns als Christen? Schlagen wir dazu auf Römer Kapitel 8. Das wäre jetzt dann die nächste Seite. Ihr habt es da rechts oben stehen. Und auch da kann ich drei Punkte machen. Und weil er so gut ist, habe ich noch einen vierten dazu gemacht. Ich lese es euch einmal vor. Römer 8, ab Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus dem Tod auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun Brüder nicht dem Fleisch Schuldner, sondern nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Söhne. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Ja, die anderen zwei Verse für den vierten Punkt, die lese ich noch. Das erste, was uns da gesagt wird, in den Versen 9 bis 11, ist, dass der Heilige Geist in uns Christen wohnt. Da ist der Paulus so sicher, dass er sogar sagt, wenn der Geist nicht in dir wohnt, dann bist du gar kein Christ. Der Heilige Geist ist das neue, ewige Leben in uns. Ihr könnt euch vielleicht erinnern auf die ganzen Pfeile, was ich euch gezeichnet habe vor 3 oder 4 Wochen, glaube ich. Nein, es muss 4 Wochen her sein, als die letzte Predigt von meinem Urlaub war, oder 5 sogar. Von dem Text, den wir in Römer 15 gehabt haben, dass das ganz zusammenhängt alles. Dass Jesus den Vater bittet, den Geist in unser Herz zu geben, und der Vater und der Geist, Vater und Jesus zusammen werden in uns Wohnung machen, und das sind ein paar Verse, die das in alle Richtungen ausdrücken, dass Gott in uns lebt, dass wir neues Leben haben. Und das wird da als der Heilige Geist bezeichnet. Ich habe Christen kennengelernt, die gesagt haben, das reicht nicht, dass du ja zu Jesus sagst, du brauchst noch ein besonderes Erlebnis mit dem Heiligen Geist. Und die haben dann mir auch gesagt, solange du das nicht hast, bist du kein richtiger Christ. Aber die Verse, die da stehen, machen das klar, dass jeder Christ den Heiligen Geist hat. Er kann sich stärker oder weniger stark in dein Leben auswirken. Aber das, was dort oft als Kennzeichen hingestellt wird, diese Zungenrede, die ist nicht das Pfingstwunder, was eine Sprachenrede ist. Wenn das jemanden mehr interessiert, der kann mich nachher gern fragen drüber. Lasst euch das nicht ausreden, dass ihr den Heiligen Geist habt, dass der Heilige Geist in euren Leben wirkt, dass Gott ihn euch schenkt, sobald ihr sagt, ja, nicht mehr ich lebe, sondern ich will für Jesus leben. Im Epheserbrief wird das ganz klar gemacht am Anfang. Ich habe euch die Stellen da aufgeschrieben, jetzt muss ich leider noch das da finden. Genau. Epheser 1, Vers 13 und 14 steht: In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Das heißt, wie wir, und das steht da, das Wort gehört haben von der Erlösung und geglaubt haben, da sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Er ist ein Unterpfand. Was heißt das? Es ist eine Anzahlung auf das, was wir noch kriegen werden. Und versiegelt, das ist so, wie wenn ein Bauer der Kuh ein Brandzeichen gibt. Dann steht drauf, die Kuh gehört mir. Das ist das, der Heilige Geist in unserem Leben ist Gottes Siegel auf uns. Wir kehren zu Jesus. Das ist vielleicht nicht das schönste Bild, aber durch Schmerzen merkt man sicher was. Also stellt euch vor, nein, stellt es euch nicht vor. Okay, und in Epheser 2, 4 bis 5, 4 bis 6 steht: Gott aber, der reich ist in der Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Es ist ein neues Leben, was da passiert, und der Heilige Geist ist das Siegel und das Unterpfand und die Anzahlung für dieses neue Leben. Wenn du Ja zu Jesus sagst, wenn er der Herr in dein Leben wird, dann kriegst du diesen Heiligen Geist. Lass dir das nicht ausreden. Lass dir das nicht von irgendjemandem einreden. Es muss das und das und das noch passieren, damit du wirklich Christ bist. Wenn du Ja sagst zu Jesus und er der Herr ist, dann bist du Christ und dann lebt er in dir durch den Heiligen Geist. Das kann nur der Heilige Geist, dass wir tot waren und jetzt lebendig sind, so wie der Paulus da schreibt. Der zweite Punkt ist, da steht, dass der Heilige Geist uns leitet. Römer 8, Verse 12. So sind wir nun Brüder nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn wir nach dem Fleisch leben, so werden wir sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und jetzt beschreibt er das, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Heilige Geist leitet uns, aber nicht wie Sklaven. Wie werden Sklaven geleitet? Mit der Peitsche, oder? Geh mal! Hat Zähne! Volle Säcke! Wenn das dein Christenleben ist, dann hast du einen Sklaventreiber und dann überleg einmal, wer das ist. Der gute Hirte hat keine Peitsche. Der gute Hirte ruft und die Schafe folgen ihm. Sie kennen seine Stimme. Der Heilige Geist hat keine Peitsche. Da steht, wir werden geleitet von ihm, aber nicht wie Sklaven, sondern wie Söhne und Töchter. Wir sind nicht ferngesteuert, wir sind nicht gehirngewaschen, brauchen nicht ängstlich sein, wir werden geleitet wie Kinder im besten Sinn des Wortes. Und wenn das wirklich funktioniert, dann sind die Kinder hellhörig, dann sind sie fröhlich, dann sind sie verständig, dann sind sie geschickt, dann sind sie überzeugt, dann sind sie begeistert. So leitet uns der Geist. Wie leiten wir unsere Kinder? Durch freundliche Worte? Ich hoffe schon. Und in Johannes 14, am Ende von dem der Weg, die Wahrheit und das Leben, von dem Kapitel steht, dass der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, Jesus sagt, das wird die Ort sein, wie der Heilige Geist euch leitet. Er erinnert euch an meine Worte. Und ich habe euch das letztens schon erzählt, wenn du vom Heiligen Geist und das Wort Gottes erinnert werden willst, dann hilft es ungemein, wenn du dieses Wort erliest. Ich habe euch das schon einmal erzählt, der Joe Wright auf einer Männerfreizeit hat das einmal gesagt. Und der Heilige Geist möchte dir etwas aus dem Wort Gottes dir in Erinnerung rufen. Und er kommt zu dir und er sucht in deinem Gehirn und er findet nichts. Weil du es nicht gelernt hast. Okay. Der Heilige Geist kann uns übernatürlich leiten. Aber wenn er uns an das Wort Gottes erinnern möchte, dann hilft es, wenn wir das Wort Gottes kennen. Er macht es ihm leichter. Und das nächste, in 3 Wochen, wenn wir über dieses hohepriesterliche Gebet von Jesus sprechen, dort kommt ein ganz entscheidender Satz vor. Da bittet er für seine Jünger und dann sagt er, Johannes 17, Vers 20, ich habe euch das zitiert, ich bitte euch nicht nur für diese 12, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das sind wir. Weil wir glauben an Jesus durch das Wort der Apostel und Evangelisten. Durch die Bibel können wir an Jesus glauben. Was wissen wir denn von Jesus, wenn wir die Bibel nicht hätten? Das heißt, dieses Gebet, was er da gesprochen hat, hat er für uns gesprochen. Und diese Stimme in uns, die uns leitet, so wie Kinder, Das ist die Frage, wie können wir den unterscheiden von unseren eigenen Wünschen und Ideen, unseren eigenen Ängsten? Und da ist klar, wenn es eine Stimme ist, die uns an das Wort Gottes erinnert und wir das Wort Gottes kennen, dann wissen wir, passt das da zusammen. Ja? Wenn eine Stimme in dir sagt, du bist ein Urwaschel, du schaffst das nie. Wo steht das in der Bibel? Da stehen ganz andere Sachen. Da steht, ich habe euch geliebt, da steht, ich habe alles für euch getan, da steht, steh auf und mach's. Wenn du eine Stimme hörst, die dir sagt, du sollst jemanden im Krankenhaus besuchen, dann brauchst du jetzt nicht 3. Mose 17 aufschlagen, aber du kannst wissen, dass das etwas ist, was in Gottes Willen sein kann. Vielleicht braucht der Mensch die dort. Ja? Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, weil sie meine Stimme kennen. Sie folgen mir, weil sie meine Stimme kennen. Wie können wir Jesus' Stimme kennen? Indem wir Jesus kennen. Wie können wir Jesus kennen? Indem wir von ihm lesen. Ich habe euch das letzte Mal als Beispiel gebracht von einem Brief, den du kriegst, der nicht unterschrieben ist. Wenn der von deiner Mutter ist und du kennst sie gut, dann weißt du, dass der von ihr ist, auch wenn da nicht Mama drunter steht. Auch wenn das nicht ihre Handschrift ist, weil du sie kennst. Und so können wir gewiss werden, dass Gottes Stimme in uns redet, durch den Heiligen Geist, wenn wir ihn kennen. Jesus macht sich da gar keine Sorgen, dass wir das falsch verstehen, weil er sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. So, zu mir ran. Okay, der dritte Punkt aus Römer 8, Verse 16 und 17. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Das heißt, der Heilige Geist gibt uns die Sicherheit, Kinder Gottes zu sein. Das gilt auch umgekehrt. Wenn wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dann wissen wir auch, dass wir den Heiligen Geist haben. Diese Sicherheit ins Herz kann uns nur der Heilige Geist geben. Mir hat einmal jemand gesagt, wie kannst du so arrogant sein, zu sagen, dass Gott dich liebt und dir vergeben hat? Wie kannst du so arrogant sein, diese alten Verse auf dich zu beziehen? Ich sage, ja, was, klingt arrogant, kann ich da jetzt auch nicht erklären, aber das tut der Heilige Geist. Er gibt uns diese Gewissheit, Gottes Kinder zu sein. Und am Ende von Römer 8 sind noch zwei Verse, die uns auch sehr ermutigen. Das ist jetzt der Bonuspunkt, der vierte, weil normal so meine drei Punkte, ich habe eh schon geschwindelt, weil ich zweimal drei gemacht habe, aber das ist jetzt der vierte Punkt. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber Gott selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Das ist jetzt schwieriges Deutsch, aber es heißt, auf Deutsch heißt es, der Heilige Geist übersetzt unsere Gebete. Wir wissen gar nicht, wie wir Gott uns ehrfürchtig nähern sollen, was wir ihm bitten sollen. Wir kennen auch sein Willen nicht. Wir wissen nicht, was das Beste für uns ist. Und da steht, dass der Heilige Geist das für uns übersetzt. Ja? Das ist auch bei unseren Kindern so. Oft wissen wir besser als die Kinder, was gut für sie ist. Die Kinder wünschen sich vielleicht das dritte Dessert. Und du weißt, dass das nicht gut für sie ist. Und jetzt sind sie dann traurig, wenn du den Wunsch nicht erfüllst. Und trotzdem, was ist das für eine Familie und was sind das für Kinder, wo die Eltern alles machen, was die Kinder sagen. Gute Nacht. Zum Glück wissen die Eltern oft besser, was den Kindern gut tut, als die Kinder selber. Und so ist es auch bei uns. Ja. Gut, wir haben drei Punkte angeschaut, was der Heilige Geist der Welt gegenüber tut. Er überzeugt sie von ihrer Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Und für uns als Christen, er wohnt in uns allen, er ist das ewige Leben in uns, er leitet uns, nicht wie Sklaven, sondern wie Kinder, und er gibt uns die Sicherheit, dass wir Kinder Gottes sind, und du darfst jetzt noch auf den vierten klicken. Gibt es den nicht da? Wohl, genau. Er übersetzt unsere Gebete. Und zum Abschluss von der Predigt möchte ich euch den Schluss von Römer 8 lesen, ab Vers 31. Nachdem er das alles erklärt hat, was der Heilige Geist in unserem Leben ist und tut, bricht er dann in Lob aus, der Paulus. Man kann es nicht anders sagen. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der Gestorbene, ja noch mehr der Auferweckte, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um seinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.